Großes Manko, was sich bei der SGD durchzieht, ist, du machst dir einfach viel zu viel Stress, indem du klarste Chancen nicht nutzt.
Klingt wie ein guter Wein und ist eine sehr gute Verstärkung für dieses spielstarke Magdeburger Mittelfeld.
Damit war so nicht zu rechnen und damit liest sich die Bilanz vom HFC jetzt nach 5 Spieltagen auch wieder deutlich entspannter.
Durch viel Vertrauen, viel gute und harte Arbeit wirst du bei Union zum Topspieler dann.
Wenn diese Achse funktioniert und dann vielleicht dazu noch der eine oder andere Jungsche schneller performt als gedacht, dann kann das funktionieren. Und offen gestanden, genau das ist bisher eingetreten.
Samstag gegen Japan, Dienstag gegen Frankreich und dann kommt Klopp oder Nagelsmann.
Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
Niki Taka, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
Es ist wieder Freitag, es ist wieder Niki-Taka-Zeit. Mein Name ist Sebastian König und ich bin sehr, sehr froh, dass der Tippmaster des Ostens unter uns ist und heute bei mir. Robi, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für diese nette Anmoderation. Nette Worte fallen dir ja nicht so leicht. Insofern freue ich mich sehr und sage Hallo aus Tel Aviv. Ja, also wir hatten ja schon verrückte Aufnahmen. Ich glaube, Curaçao war bisher das Weiteste. Das werden wir so schnell auch nicht toppen. Und wir hatten mal große Freude, als wir Timo Rost aus Abu Dhabi hatten. Aber Tel Aviv und Berlin-Brandenburg ist jetzt mal wieder eine neue Kombination. Aber scheint zu funktionieren.
Es scheint zu funktionieren. Und wir können festhalten, die einzigen Probleme haben wir, wenn ein Teilnehmer von uns in Lindomark ist.
So ist es.
Robi, wir schauen mal so ein bisschen auf unsere Ostvereine. Wir haben eine Länderspielpause, die vor uns liegt. In der ersten Bundesliga sind 3 Spieltage gespielt. In der zweiten und dritten Liga waren unsere Ostvereine jeweils 5-mal aktiv. In der Regionalliga haben wir sogar schon durch die englische Woche 6 Spieltage hinter uns. Wir wollen so ein bisschen schauen, wie der Start auch unserer Ostvereine war. Aber ihr habt es da draußen auch sicherlich mitbekommen. Es war Deadline Day. Am 31. August ist das Transferfenster geschlossen worden. Aktuell ist es dann nur noch erlaubt, vertragslose Spieler zu verpflichten und dementsprechend wird jetzt nicht mehr so viel passieren. Auch darauf wollen wir mit euch noch einmal schauen und starten wollen wir oder müssen wir mit einem historischen Moment gestern an der Alten Försterei, Robi.
Ja, jede Serie reißt mal. Wir haben uns ja ein bisschen verwundert, die Augen gerieben, dass offensichtlich bei Union alles so weitergeht. Der Hype-Train weiter fröhlich durch Köpenick tuckert. Und ja, jetzt ist es so, dass nach 24 ungeschlagenen Heimspielen war es mal wieder soweit. Eisern Union musste sich RB Leipzig geschlagen geben.
Robi, gegen wen war die letzte Heimniederlage?
Ich würde sagen Borussia Dortmund.
Ja, ist richtig, Ergebnis?
Ich würde sagen im Februar irgendwann und dann 1-2, 0-2, irgend sowas.
Du bist ein Experte. Es war der 13. Februar 2022. Es war eine 0-3 Niederlage sogar.
Oh, der hat deutlich. Ja, und jetzt gab es wieder ein 0-3, also passender Übergang. Ich habe nach dem Spiel auch das Interview mit Urs Fischer gehört, der in seinem üblichen Schweizer Understatement das Spiel locker runteranalysiert hat. Und das finde ich sehr treffend gemacht hat. Er hat davon gesprochen, dass Rasenballsport phasenweise wohl die etwas bessere Klinge hatte. Also ja, 0-0 zur Halbzeit, relativ wenig Torchancen auf beiden Seiten. Und dann ist es am Ende vielleicht schon die etwas unglückliche oder sehr unglückliche, wenn auch berechtigte rote Karte für Volland und dann das Traumtor von Xavi Simons, die dann, glaube ich, dazu geführt haben, dass das Brett, was es für Union zu bohren gab, ein bisschen dickes war.
Ja, und Union hat ja auch, wenn du Urs Fischer angesprochen hast, im Kader aktuell ein bisschen was zu bohren. Ne? Da sind schon viele Ausfälle, jetzt auch dann gerade vorne Geraldo Becker, Aaronson war gesperrt. Du hast dann schon auch mal wirklich federn lassen müssen. Khedira fehlt schon eine Weile und Union hat ganz interessant zum ersten Mal so ein bisschen das System auch umgestellt. Sie haben mit 3 Leuten vorne agiert und nur mit Kral und Laidouni im Zentrum gespielt und war eine Veränderung. Es hat aber in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht oder generell nicht an der Systemumstellung gelegen, sondern an einem auch sehr, sehr starken Gegner, der wenig zugelassen hat und hinten raus dann eiskalt die Chancen genutzt hat. Einfach mal ein Spiel, wo Union jetzt nicht komplett an der Leistungsgrenze war, nach meinem Befinden. RB ein richtig aufmerksames und richtig gutes Spiel gemacht hat. Speziell so in Person von Willi Orban war das für mich auffällig, der immer komplett aktiv war, der gefühlt verteidigt hat, als wäre ein Union-Dreierkettenspieler. Und dann hat Union da auch ein Stück Qualität gefehlt und die hatte RB.
Ja, und für mich ist ehrlicherweise auch überhaupt nichts groß passiert. Du kannst solche Spiele verlieren. Rasenballsport hat eben diese Unterschiedsspieler. Du hast eben die Defensivspieler angesprochen, aber in der Offensive ist natürlich auch Wahnsinn, ja. Simons haut das Ding dann in den Knick, der übrigens Xavi genannt werden will, aber Xavi Simons, wie auch immer. Ich habe in meiner Kicker-Elf, war deswegen ein bisschen hin und her gerissen, ob ich mich jetzt über ein Tor von RB freuen soll oder nicht. Und was sie dann in, glaube ich, 127 Sekunden machen und auf 2 und auf 3-0 stellen, ist natürlich bockstark. Also was Šeško da macht, wie Olmo das vorbereitet, da muss man einfach ganz großen Respekt zollen. Unglücklicherweise, dass das fußballerisch ganz, ganz stark war. Und insofern ist, ja, gegen ein RB in dieser Form kannst du sicherlich zu Hause verlieren. Und was dann aber stark war und was das Faustpfand ist und was der Unterschied ist, du wirst halt trotzdem in der Alten Försterei abgefeiert. Ja, also das war großartig. Gosens war danach im Interview und wurde auch dazu gefragt und hat das auch nochmal entsprechend honoriert. Ich glaube, da ist keine Kerbe jetzt eingehauen und ich sehe es auch nicht so. Es wäre jetzt natürlich eine einfache Presseschlagzeile zu sagen, ja, Union hat jetzt nur noch die Champions League im Kopf und deswegen waren sie nicht mehr bei 100%. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber Champions League, Basti, müssen wir drüber sprechen. Wir haben letzte Woche hot off the press direkt nach der Auslosung noch hier das mit in den Podcast reingeschraubt und jetzt stehen auch die Begegnungen fest. Und es ist schon einfach auch ein bisschen geil und ein bisschen auch Union-Berlin-Geschichte, dass du am 20.09. im Bernabeu deine Champions-League-Geschichte beginnst. Das kannst du dir gar nicht ausmalen.
Ja, ich freue mich dann auf das erste Champions-League-Tor, denn so habe ich es getippt von Kevin Behrens in Bernabeu, nachdem er wahrscheinlich David Alaba getunnelt hat. Nee, wobei nach dem Tunnel kann man schwer köpfen, aber egal wie, es wird passieren. Kevin Behrens wird im Bernabeu das erste Champions-League-Tor von Union Berlin schießen. Ja, was für eine Story. Geile Auslosung. Ob das jetzt sportlich so gut ist für Union, in Madrid zu starten, ist, glaube ich, mal absolut zweitrangig. Danach das Heimspiel gegen Sporting Braga, also das erste Champions-League-Heimspiel der Geschichte. Und ich habe irgendwo einen ganz witzigen Post gesehen, da ging es dann darum, dass, glaube ich, Hertha im Dezember ein Heimspiel gegen Elversberg hat und eine Woche später Union Berlin das Heimspiel im gleichen Stadion gegen Real Madrid. Und das macht viel, viel Freude. Deswegen über die Auslosung haben wir schon gesprochen. Ja, in Madrid zu starten, sensationell.
Ja, und in der Champions League angekommen sind sicherlich auch die Transfers, die Union Berlin in diesem Transferfenster getätigt hat. Wir haben schon eigentlich über alle namenhaften Transfers hier gesprochen. Als wir das letzte Mal vorm Mikro saßen, war Leonardo Bonucci noch nicht final, aber so gut wie final. Es ist Wahnsinn. Du hast Bonucci verpflichtet, du hast Gosens verpflichtet, du hast Volland verpflichtet, du hast Toussaint verpflichtet, Aaronson, Fofana, Kral. Also es war auf jeden Fall wahnsinnig viel los an der Alten Försterei. Basti, wie fällt denn deine erste Bilanz aus? Ohne Frage viel zu früh, gerade die Transfers, die dann zum Schluss gekommen sind, wie in Bonucci, den ich schon mehrfach zum Weltmeister gemacht habe, obwohl er in Anführungsstrichen nur Europameister geworden ist. Also die Namen sind das eine, aber wie waren so deine bisherigen ersten Eindrücke?
Also was man auch beobachtet hat bei Union-Transfers, sie brauchen schon so ein bisschen auch Ruhe und ein, zwei Wochen, um dann zu funktionieren. So wird es, glaube ich, auch jetzt sein. So ist es beispielsweise dann auch bei Laidouni gewesen, der, glaube ich, im Winter kam und mittlerweile jetzt eine absolute Stammkraft ist. Also durch viel Vertrauen, viel gute und harte Arbeit wirst du bei Union zum Topspieler dann. Und das traue ich diesen Transfers zu. Fofana hat schon angedeutet, dass er eine erhebliche Verstärkung sein kann. Alex Kral hat das angedeutet, Toussaint noch verletzt. Aaronson hat es noch nicht angedeutet für mich. Und wenn wir jetzt schauen auf die Spiele, die sie gewonnen haben, ja, okay, da war der Gosens-Impact in Darmstadt sicherlich, aber ansonsten war ganz viel Kevin Behrens und ganz viel auch noch Geraldo Becker plus hinten die Dreierkette mit Döki, Diogo Leite und Robin Knoche. Plus ein, muss mich revidieren, überragender Frederik Rönno in vielen Phasen dieser Spiele auch. Also spannende Transfers, finde aber, dass sie aktuell getragen werden von dem Korsett, was sie letzte Saison auch stark gemacht hat.
Ja, das ist ohne Frage so. Und ich glaube, dass es Union, das klingt jetzt ein bisschen perfide, aber die Verletzung von Geraldo Becker hat ihn, glaube ich, auch nochmal in die Karten gespielt, weil ich glaube, das schon ein entscheidender Faktor ist, warum er dann schlussendlich nicht gegangen ist. Wir sind ja alle davon ausgegangen, dass das passiert. Und jetzt ist was eingetreten, was Oliver Runert ja so auch vor ein paar Wochen bei Kicker Meets the Zone gesagt hat. Für sie steht im Vordergrund, ihre Aufgaben zu machen. Und die machen sie weitestgehend losgelöst von den Abgängen, weil sie nicht erst dann reagieren wollen, wenn es eigentlich zu spät ist. Und jetzt hast du eigentlich ein absolutes Überangebot in der vordersten Front. Und ich bin sehr gespannt, wer sich dann am Ende des Tages da durchsetzen wird. Du hast natürlich Jordan Sibachiö nochmal an Gladbach verliehen. Der war dann ohne Frage definitiv der eine zu viel. Aber du tanzt doch auf drei Hochzeiten.
Robi, weißt du, woran man auch merkt, dass man alt wird? Leonardo Bonucci, ewig italienischer Stammspieler, uralter Sack gefühlt, hat schon alles gesehen. Und welcher Jahrgang?
Ja, ich weiß.
Ja. 87, so wie wir. Kleine Randanekdote. Sehr schön. Und vom Alter Und nichts für schwache Nerven, was definitiv gar nichts für schwache Nerven war. Und für unser Alter ein herausragendes Fußballspiel. Ich musste mich kurz zwicken, weil, Robi, erinnere dich, Silvio Bankert hatte uns eingeladen zu Magdeburg gegen Hertha. Und wir konnten beide aufgrund privater Termine das nicht wahrnehmen. Und ich habe jetzt nochmal an Silvio gedacht, puh, da haben wir was verpasst.
Also ein 6:4 ist schon ein absolutes Brett, was man nicht alle Tage sieht, wo der Gastverein auch noch 4-mal führt und am Ende nicht gewinnt. Gab's so auch noch nicht in der zweiten Liga, habe ich gelesen. Und nach einem krampfigen, will ich mal sagen, und einem 0:0, dass sie sich erkämpfen bei St. Pauli mit einem sehr, sehr starken Reimann im Tor. Jetzt diese Torexplosion, das Scheibenschießen vorne und hinten. Ja, also sagen wir es mal so, Magdeburg gibt einem schon so ein bisschen Rätsel auf. Sie sind unterm Strich unglaublich erfolgreich und stehen nach 5 Spieltagen auf Platz 3. Sie sind jetzt vorerst das Überraschungsteam der Liga, das Tusche hier angekündigt hat, dass ich auch ein Stück weit, wo ich ein Stück weit meine Chips drauf gesetzt habe. Aber dass sie derart gut durch die erste Saisonphase kommen, war vielleicht so auch nicht ganz abzusehen.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass Magdeburg jetzt nach 5 Spieltagen auf Platz 3 steht. Dass wir Fans sind von Christian Titz, vom Magdeburger Fußball, keine Frage. Haben wir nie einen Hehl draus gemacht und stehen wir auch weiterhin zu. Ich glaube, am Samstag natürlich einmaliges Erlebnis für alle, die da waren. Lag natürlich auch viel an Hertha BSC, das muss man auch sagen. Aber wie es der erste FC Magdeburg macht, das ist sogar auch Toni Kroos schon aufgefallen in seinem Podcast. Also den könnt ihr dann mal nach Niki Tacker bitte hören. Einfach mal lupen, hat er auch gesagt, der erste FC Magdeburg wird aufsteigen. Und wenn ein Weltmeister das sagt und wenn es der aktuell beste deutsche Fußballer sagt, dann könnte da was dran sein. Insofern werden wir es weiter beobachten. Gelungener Saisonstart. Ich sage aber auch nicht mehr und nicht weniger zum aktuellen Zeitpunkt.
Und wenn du 6:4 zu Hause gewinnst, dann ist es, glaube ich, ganz, ganz schwierig, jemanden rauszustellen. Aber wenn wir uns da am eines der deutschen Leitmedien im Fußball orientieren, beim Kicker bleiben, dann ist das sicherlich, und man muss sagen, mal wieder Lukas Schuler, der fantastisch in die Saison gestartet ist, der ganz, ganz wichtige Vorlagen geliefert hat und das 2:2 auch noch selber gemacht hat. Lukas Schuler, für mich, glaube ich, müsste echt kurz überlegen, vielleicht sogar ligaweit die bisherige Überraschung. Beim FCM ganz sicher.
Ja, ich glaube, sogar ligaweit kannst du so gehen, weil er hat in der zweiten Liga diese Dominanz hat er noch, oder auch dann in den Stats hat er noch nicht an den Tag gelegt und war auch lange verletzt. Das heißt, war jetzt auch nicht so zu erwarten. Deswegen für mich Mann des Monats oder Mann der Stunde auf jeden Fall in der zweiten Liga. Da würde ich mitgehen, Robi.
Und wenn wir sonst so auf die Neuzugänge beim FCM gucken, ich glaube, das, was du für Union gesagt hast in puncto Gerüst der Mannschaft aus der Vorsaison, kann man auch weiterhin so einen Haken dran machen. Aber du merkst auch, dass die Neuzugänge, sei es von der Bank oder teilweise auch direkt reinrotiert, haben echt bisher wahnsinnig gut funktioniert, muss ich sagen. Auch, ja, wir haben, es ist offensichtlich, dass du ein Amo Aslan, wenn du vor der Saison drauf guckst, haben wir den natürlich als Königstransfer entsprechend deklariert. Das ist ja bisher noch nicht, aber es ist ja bisher halt auch deswegen noch nicht, weil er einfach in eine bockstarke Magdeburger Mannschaft im Moment wirklich Schwierigkeiten hat, dort in die erste Elf zu rücken und bisher dann aber auch von der Bank aus performt hat und jetzt am Wochenende ja auch wieder den Deckel drauf macht, wie schon zuvor.
Ja, und wenn wir aber auch auf die Abgangsseite schauen, ist mal ganz, ganz spannend, weil ich habe mich ehrlicherweise dabei erwischt. Also ich habe noch nicht einen Moment an Mo Quateng gedacht und gesagt, oh, das ist ja doof, dass der jetzt fehlt in Magdeburg. Ja, also auch das spricht für den Kader. Du hast Amo Aslan angesprochen, aber es gibt noch den einen oder anderen Spieler, der sich vielleicht schon mehr Spielzeit erhofft hat. Und wir nennen mal Jonas Fabisch als Beispiel, der bisher nur in der Oberliga zum Einsatz kam, ja, die bisher Magdeburg abgeliefert haben.
Die lassen keine Luft dran und dann gibt es auch keinen Grund, da was zu ändern. Deshalb muss man sich damit harter Arbeit diesen Platz erkämpfen.
Bisher, wenn man die Bilanz nimmt nach 5 Spieltagen, stärkster Neuzugang oder der, den man am ehesten als Stammspieler sehen würde, wäre tatsächlich Hugonet. Also Jean Hugonet, tatsächlich überraschenderweise auch schon zweifacher Torschütze, einmal im Pokal, einmal in der Liga, scheint sich echt da reingespielt zu haben. Hätte ich so vor der, wenn du mich gefragt hättest, wer rückt da als erstes in die Startelf, wen siehst du da als erstes, hätte ich ihn wahrscheinlich auch nicht spontan genannt.
Nee, klingt wie ein guter Wein und ist eine sehr gute Verstärkung für dieses spielstarke Magdeburger Mittelfeld. Robi, unser anderer Verein aus der zweiten Liga im Fußball-Osten hat ein richtiges Spitzenspiel gehabt. Da hat sich ein Highlight organisiert im ausverkauften Volksparkstadion und die Kogge hat es verloren, 2:0 beim HSV Hamburg. Schon beeindruckend souverän, Spiel aus meiner Sicht auch verdient, mit dem Ausgang auch verdient, 2:0. Nicht viel passiert, kein schlechter Auftritt, aber das ist dann schon auch nochmal eine andere Liga, wo man gesehen hat, ich glaube, dass jetzt auch die Träumer, die vielleicht dachten, Hansa wird jetzt lange oben mitspielen, da fehlt dann doch noch ein bisschen was, aber auch da bin ich, ähnlich wie du bei der Union-Niederlage dabei, gar nichts passiert, überhaupt nicht schlimm, geile Stimmung gewesen, munter putzen und regenerieren in der Länderspielpause.
Ja, wenn eins hängen bleibt, dann kannst du sagen, unglückliche Zeitpunkte für die Gegentore, kriegst eins direkt vor und direkt nach der Pause und dann ist natürlich auch so ein bisschen die Moral gebrochen, aber wie du sagst, alle statistischen Werte haben ganz klar für den HSV gesprochen. Du kannst da verlieren. Der HSV ist in Normalform auch eine der besten Mannschaften der Liga. Die haben sich in den letzten Jahren auch häufig selber geschlagen. Also beim HSV werden wir in der Rückrunde wieder ganz genau hingucken müssen. Aber Stand jetzt, aktuelle Form, aktueller Kader, haben wir vorher gesagt, ist das eine ganz, ganz schwierige Aufgabe für Hansa. Der waren sie jetzt nicht gewachsen, aber der Saisonstart ist sensationell. Und auch hier gilt fast noch mehr, was mich angeht, als bei Magdeburg. Die Bilanz nach 5 Spieltagen und Platz 5, diesmal liege ich auch richtig, diesmal haben wir mal nachgeguckt, 9 Punkte, das ist großartig und war für mich so nicht absehbar.
Ja, und wer absolut seiner Aufgabe gewachsen zu sein scheint, ist Christian Walter. Von dir schon des Öfteren auch hier erwähnt. Der aktuelle sportliche Leiter bei Hansa Rostock, ehemals Chefscout bei Dynamo Dresden. Ja, Christian Walter hat sicherlich zusammen mit Kevin Meinhardt und Trainer Alois Schwarz einen zweitligatauglichen Kader geformt. Viele Neuzugänge funktionieren. Perea haben wir in der letzten Woche angesprochen, haben ihn selber auch gesehen. Ich glaube, das war so ein bisschen dann der Königstransfer von Christian Walter. Deswegen bin ich da auch echt guter Dinge, dass man hoffentlich toi 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 ein sorgenfreies halbes und auch ganzes Jahr dann an der Ostsee sehen wird.
Ja, und wir haben ja auch gesagt, so kurz nach dem Deadline-Day sprechen wir nochmal hier über Last-Minute-Transfers. Die Bilanz war schon vorher sehr, sehr gut und sie haben jetzt auch noch Jonas David geholt vom HSV, der dann gleich mal in der zweiten Halbzeit gegen seinen Stammverein ran durfte. Hat sehr, sehr gut gemacht. Hatte sicherlich auch den Vorteil, dass er den Kollegen Glatzel ganz gut kannte aus dem Training. Aber auch wieder, ja, 2000er Jahrgang. Ich glaube, Hansa hat echt bisher viel richtig gemacht auf dem Transfermarkt. Wir hatten ja die Gelegenheit, uns die Mannschaft auch mal vor Ort selber anzugucken im Ostseestadion. Haben viel Körperlichkeit gesehen, haben nicht so wahnsinnig viel individuelle Klasse gesehen. Da ist ein Perea, der an einem guten Tag den Unterschied ausmachen kann. Pröger kann das vielleicht auch. Ansonsten ist das, glaube ich, viel Körperlichkeit, viel robustes Spiel. Und ja, sie stehen halt taktisch auch gut. Und schauen wir mal, wie es nach der Länderspielpause weitergeht im FC Hansa.
Und worauf wir auch natürlich sehr, sehr gerne schauen mit euch da draußen, das ist die aktuelle Drittligatabelle. Wir haben schon relativ früh mal den einen oder anderen Saisonabbruch gefordert, weil unsere Vereine im Osten oben waren. Wenn wir jetzt aber mal im Ernst auf die dritte Liga schauen, haben wir unsere beiden sächsischen Vereine ganz, ganz vorne. Dresden erster, Aue zweiter. Wer hätte das gedacht?
Also der Platz 1, das sage ich jetzt, da setze ich mal komplett meine schwarz-gelbe Brille ab und orientiere mich mal auch an den Prognosen. Das ist jetzt nicht die allergrößte Überraschung, dass Dynamo dort oben anzufinden ist.
Dass es so früh passiert, ist schon eine Überraschung für mich.
Ja, ich glaube, wenn du dir anguckst, wie die Zweitliga-Absteiger, insbesondere Sandhausen, auch bisher so agiert haben, dann spricht das für Dynamo, dass dort der Umbruch eben nicht so groß war und dass du eben eine eingespielte Mannschaft, das haben wir schon ganz oft drüber gesprochen. Aber, und damit sollten wir beginnen, die ganz große Überraschung ist für mich nach 5 Spieltagen 11 Punkte Platz 2 Erzgebirge Aue.
Ja, das ist in der Tat so. Warum? Hat uns zum einen Matze Heidrich auch so ein bisschen in der letzten Folge erklärt. Wer die nicht gehört hat, gern nochmal reinhören, wie auch der Kader zusammengestellt wurde, wie aktuell die Stimmung im Erzgebirge ist. Ich glaube dann kein Zufall, dass du so erfolgreich bist. Ich glaube auch, ich habe viele Spiele von Aue gesehen, dass der aktuelle Fitnesszustand ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist für den Tabellenplatz, den sie gerade belegen. Und ja, es zeigt auch mal mehr, dass das wieder die Einwechsler funktioniert haben. Aue dreht ein Spiel bei 1860 am Samstagnachmittag von 1-0 ganz spät in 2-1. Maxi Thiel wieder mit dem Siegtor davor. Marcel Bär gegen seinen Ex-Verein mit dem ersten Treffer für Aue. Natürlich wird auch da allen Beteiligten ganz, ganz viel abgefallen sein vom Herzen. Und ja, dementsprechend aufgrund der Tore, der späten Tore, dann sicherlich ein glücklicher Sieg auch in München. Aber einen Auswärtssieg, den du erstmal die er erarbeiten musst, erspielen musst. Schöne Tore gewesen. Und da hat wirklich Aue für mich im Stile einer Spitzenmannschaft agiert.
Ja, und im Stile einer Spitzenmannschaft sind dann auch die knappen Ergebnisse, die sie über die Zeit bringen. Wir haben, als wir über die Prognose gesprochen haben, waren wir offensichtlich
ahnungslos
würde ich nicht sagen. Wir sagen vielleicht mal einen Hauch zu pessimistisch. Und wir wissen ja auch, abgerechnet wird zum Schluss. Aber wir haben gesagt, das kann mit Aue nur dann funktionieren, wenn die Achse der älteren Spieler Männel, Stefaniak vielleicht weiter vorne, dann Königstransfer, Bär, dann, du hast schon ganz oft Chikora gelobt auf der 6. Wenn diese Achse funktioniert und dann vielleicht dazu noch der eine oder andere Jungsche schneller performt als gedacht, dann kann das funktionieren. Und offen gestanden, genau das ist bisher eingetreten. Ja, 5 Spieltage, viel zu früh, um eine valide Bilanz zu ziehen. Aber das ist schon stark. Vor allen Dingen mental ist das halt stark, wenn du es anguckst. Die haben 3-mal gewonnen, 3-mal mit jeweils einem Tor Abstand und auch 3-mal mit sehr, sehr späten Toren. Darüber haben wir ausführlich mit Matze in der vergangenen Woche gesprochen. Das ist schon interessant. Es ist nur noch ein bisschen hin. Wir werden dazu noch in der kommenden Folge dann sprechen. Aber richtig lustig wird's dann auch nach der Länderspielpause. Dann geht's nämlich am Sonntag gegen den HFC.
Und damit sind wir angekommen in Halle an der Saale. Wir wollten sie letzte Woche zum Sorgenkind im Fußball-Osten.
Du wolltest sie zum Sorgenkind machen.
Nehme ich auf meine Kappe und wahrscheinlich musste man sie so ein bisschen jinxen, also ein bisschen kitzeln. Und dann gab es am Sonntag einen Auftritt gegen den SV Sandhausen. Du hast den Zweitliga-Absteiger angesprochen, von Markus Anfang zum großen Titelfavoriten erklärt. Aber der Hallische FC und vor allem Tünay Deniz haben den SV Sandhausen mal richtig abblitzen lassen. 4-1 Sieg, tolle Stimmung, toller Fußballsonntag. Aber ich sage auch, wer das Spiel gesehen hat, Sandhausen geht in Führung und dann macht Timur Geirat den Ausgleich, in dem der Torwart in bester Fehlermanier wirklich den Ball durchrutschen lässt. Das ist dann der Gamechanger. Auch immer schwierig für eine Mannschaft, kann das selber nachempfinden, wenn du ganz viel richtig machst und auf einmal steht es 1-1, weil der Torwart einen reinlässt. Musst du halten. Dieses Momentum hat Halle genutzt und dann auch durch Standardstärke und ein herausragendes 3-1 von Tünay Deniz. Schaut euch das gerne nochmal an. Freistoß aus 25 Metern, sensationell. Also das war dann verdienter Heimsieg mit dem Knackpunkt sicherlich des 1-1 und dem Torwartfehler.
Ja, den kriegst du auch kurz vor der Pause. Bis dahin sah das nicht so danach aus, wie das Endergebnis dann hätte sein können. Und die zweite Halbzeit war dann nichts anderes als bockstark. Und man muss fast sagen, dass Sandhausen mit dem 4-1 noch gut bedient war. Es gab noch ein, respektive 2 Chancen, relativ klare Möglichkeiten. Aber hab ich, und das gebe ich auch zu, ja, du hast die letzte Woche so ein bisschen zum Sorgenkind gemacht, aber dass sie zu Hause Sandhausen 4-1 wegblasen, damit war so nicht zu rechnen. Und damit liest sich die Bilanz vom HFC jetzt nach 5 Spieltagen auch wieder deutlich entspannter. Hast zwar eine negative Tordifferenz, weil du zum Beispiel böse von Ingolstadt verprügelt worden bist, aber da ist jetzt mit 7 Punkten nach 5 Spielen alles auf grün, Stand jetzt.
Ja, und noch viel grüner, Robi, ist es nur in Elbflorenz.
So sieht's aus. In Elbflorenz sieht aktuell alles ganz gut aus. Platz 1, 12 Punkte nach 5 Spielen und bis auf den etwas unglücklichen Auftritt und die verdiente Niederlage in Sandhausen gewinnst du 4-mal, aber, und jetzt hebe ich den mahnenden Finger, großes Manko, was sich bei der SGD durchzieht, ist, du machst dir einfach viel zu viel Stress, indem du klarste Chancen nicht nutzt. Und das hast du wirklich jede Woche gehabt. Jede Woche mindestens noch 100%er, die du liegen lässt. Jetzt kannst du auch sagen, hey, pass auf, ein gutes Pferd. Und wenn das für die Liga reicht, ja dann gerne. Aber ich glaube, dass sich das irgendwann rächt. Aber eine ganz positive Komponente, die wir herausstellen müssen für den Heimsieg am Wochenende gegen Ingolstadt. Endlich hilft ja auch der breite Kader. Und es haben 2 Jungs getroffen, die vorher noch nicht so in Erscheinung getreten sind. Mit Panagiotis Vlachodimos. Ja, er war schon länger wieder da, aber hey, lange, lange verletzt. Kommt als Joker, macht das 1-0 und Manuel Scheffler macht hinten raus den Deckel drauf. Und das zeigt doch, dass die Breite im Kader der SGD durchaus helfen kann.
Du hast es angesprochen, Vlachodimos vergibt noch einen absoluten Riesen in Frank-Mill-Manier aufs wirklich leere Tor. Habt ihr sicherlich schon in irgendeinem Snippet mal gesehen. Und ja, das ist auch für mich auffällig gewesen, dass natürlich du jetzt dann auch Wechselspieler hast, die dir was geben und grundsätzlich die wichtigen Spieler, bis auf Kevin Ehlers jetzt vielleicht, den du aber ersetzen kannst aus meiner Sicht, auch die wichtigen Spieler gesund sind aktuell und Markus Anfang da auch viele Stammspieler bauen kann. Glaubst du, dass sie das Spiel auch so souverän gewinnen, wenn es 11-11 weitergeht? Denn da gab es ja zwischen Kutschke und Fröde ein Techtelmechtel.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das hilft dir natürlich am Ende des Tages. Ich sage aber auch die großen Chancen, die ich angesprochen habe. Nicht das Ding von Panna, aber die anderen Sachen, die am Anfang schon kamen. Das war auch noch in Überzahl der Fall. Das heißt, sie waren auch schon Überzahl die bessere Mannschaft. Aber musst du da eine rote Karte geben? Kann der Linienrichter das von außen überhaupt sehen? Ich muss ehrlicherweise sagen, dass Dynamo schon das zweite Mal im Heimspiel diese Saison Glück hat, dass der Gegenspieler eine rote Karte bekommt. Das war schon gegen Bielefeld. Für mich keine ganz klare rote Karte. Jetzt haben wir es wieder. Es war zumindest mal undurchsichtig. Und man weiß ja auch, dass Zweikämpfe mit Stefan Kutschke nicht vergnügungssteuerpflichtig sind. Und ich habe auch in den Wiederholungen beim MDR oder bei Magenta, ich konnte mir keinen wirklichen Reim daraus machen, ob das jetzt zwingend einen Platzverweis nach sich ziehen musste. Und dann ist es ein bisschen hypothetisch. Oftmals ist es ja dann schwieriger, gegen eine Mannschaft zu spielen, die in Unterzahl ist. Geschadet hat es jetzt sicherlich nicht, gerade um dann hinten raus den Deckel drauf zu machen. Ich habe gesagt, Spiel mit dem Feuer. Und als ich gesehen habe, ich glaube, in der 85. Minute wurde Paco Testro eingewechselt. Da habe ich mal kurz gezittert, weil es hätte mal wieder schön in die Geschichte gepasst, wenn der Kollege den Ausgleich gemacht hätte. Ist aber nicht passiert. Hätte Fahrradkette, gewinnst zweimal in Folge 2-0, stehst vor der Länderspielpause an der Tabellenspitze, wo du auch am Ende sein möchtest. Basti, sprechen wir mal ganz kurz über Transfers, weil da war es relativ ruhig und es gab auch nicht mehr den einen Königstransfer, will ich ihn nennen, in der Offensive. Ja, wie siehst du's? Du hast immer gesagt, hey, eigentlich nach deiner Auffassung reicht der Kader so noch nicht, um die ambitionierten Ziele zu erreichen?
Ich glaube, dass Dynamo der Saisonstart in die Karten gespielt hat. Ich glaube, dass Dynamo noch was machen kann und dass sie sich aber diesen Transfer für den Winter aufheben. Denn da kannst du aufgrund der Situation dann nochmal, wie ist die Personalsituation, wie ist die Tabellensituation, da kannst du nochmal nachlegen oder sparen. Die finanzielle Lage ist nicht so rosig in Dresden, wie es vielleicht immer aussieht. Ich glaube, da ist schon auch finanzieller Druck drauf, dieses Jahr aufsteigen zu müssen. Und dementsprechend werden sie, glaube ich, dann erst im Winter was machen. Aber natürlich, wenn der Druck jetzt größer gewesen wäre, wenn die Ergebnisse ausgeblieben wären, hätten sie, glaube ich, eher was gemacht. Aktuell ist der Kader definitiv gut genug, um in den Top 3 zu landen. Das zeigen sie aktuell sicherlich, aber auch, bin ich der Meinung, bedingt, weil keine andere Mannschaft gerade schon so richtig funktioniert in der dritten Liga.
Eine Überraschung an der Transferfront hatten wir dann am Samstag schon. Wir haben über die Verletzung von Kevin Ehlers gesprochen und sind eigentlich beide davon ausgegangen, dass Bünning entsprechend reinrückt. Und es war aber Tobias Kraulich gegen Mannheim noch vor uns auf der Tribüne gesessen und jetzt direkt in die Startelf und dem Vernehmen nach einen sehr, sehr guten Auftritt hingelegt.
Ich habe Kraulich letztes Jahr mit Meppen schon in Dresden gesehen und fand den echt ordentlich. Also das wundert mich nicht. Auch musst du ja erstmal so machen. Ne? Du kommst in ein neues Umfeld jetzt von Meppen nach Dresden. Ist nicht wirklich vergleichbar und funktionierst sofort in so einem Spiel dann, wenn du reingeschmissen wirst in eine funktionierende Mannschaft. Das spricht für dich. Und wenn wir nochmal ganz kurz vorausschauen, dann auch der Fakt, Dresden jetzt in Lübeck, Aue gegen Halle und danach kommt es vielleicht ja sogar 1-2 zum Sachsen-Duell. Ist noch ein bisschen hin, aber ich bin da schon ein bisschen heiß drauf. Dresden gegen Aue, Sonntag, 24. September, 19.30 Uhr, dann unter Flutlicht im Rudolf-Habich-Stadion. Uah! Das wird man spielen.
Haben wir auf jeden Fall was, auf was wir uns gemeinsam freuen können und ihr da draußen auch. Und wo wir auch schon viele sehr, sehr gute Spiele, spannende Spiele gesehen haben, war in der Regionalliga Nordost. Basti hat es gesagt, in der Regionalliga Nordost sogar schon 6 Spiele rum. Mal an die Seite gestellt, was ist für dich die größte Überraschung, wenn du auf 6 Spieltage Regionalliga Nordost guckst?
Die Ausgeglichenheit ist nicht die Überraschung, aber das war ja auch nicht die Frage. Man muss sicherlich, und wenn wir da auf unsere Tipps auch nochmal schauen, ist die Überraschung Hertha BSC. Denn das habe ich so nicht erwartet, dass die Hertha Bubis so viele Punkte holen. Jetzt haben sie zwar auch das erste Mal verloren in Eilenburg, aber der Saisonstart der Mannschaft von Stefan Schmidt war dann schon nicht zu erwarten. Wie sieht's bei dir aus?
Ich würde auch noch Babelsberg 03 anführen. Zwischendurch mal sogar mal Tabellenführer und jetzt mal im Karl-Liebknecht-Stadion sehr, sehr ordentlich die Lok weggefiedelt und aktuell ein Punkt hinter Spitzenreiter Erfurt auf Platz 4. Ich habe ihm letztes Jahr schon mehr zugetraut, als dann am Ende in der Endabrechnung drin war. Freut mich auch ein bisschen. Babelsberg gucke ich mir mal gerne an. Karl-Liebknecht-Stadion immer auch einen Besuch wert. Das sticht sicherlich heraus und vermeintlich ist dann natürlich auch der Greifswalder FC mit 14 Punkten aus jetzt 6 Spielen immer noch ungeschlagen. Auch eine Überraschung, auch wenn ich immer gesagt habe, das ist eine Frage der Zeit, dass der GFC da vorne reinrückt.
Stimmt, Robi, Greifswald kann man auf jeden Fall noch nennen, wenn man über die positiven Überraschungen spricht. Ihr und auch, ich glaube, Toni Wachsmuth hatte es auch so ein bisschen angedeutet, dass er da viel, viel Potenzial sieht. Auch die Minimalisten der Liga, Torverhältnis von 8-3, also sehr defensiv stark, hatten auch schon wirklich schwierige Gegner, ja, haben bei Lok gewonnen, haben gegen den BFC schon gespielt und da 14 Punkte aktuell noch ungeschlagen, also beeindruckende Performance der Mannschaft von Lars Fuchs, muss man definitiv so sagen. Bei Babelsberg können wir uns ein Jahr zurückerinnern, da war es ein ganz, ganz ähnlicher Fakt, Babelsberg sogar lange da wirklich auch vorne gewesen, 8-10 Spiele, glaube ich, Mannschaft von Markus Tischer, also Saisonstart kann er definitiv und können die Jungs vom Kiez. Am vergangenen Sonntag beeindruckende Leistung gegen Lok, das hast du angesprochen, das war ein filmreifer Auftritt in Babelsberg. Was aber gerade aktuell nicht so wirklich filmreif ist, ist die Vorstellung des BFC in der Außendarstellung, richtig?
Ja, hol mich doch mal bitte ab. Derjenige, der jetzt echt in den letzten Tagen super viel unterwegs war, was ist da los rund um Heiner Backhaus?
Was ist los im Sportforum rund um Heiner Backhaus? Es war wohl so, dass sich Alemannia Aachen, seines Zeichens Regionalligist aus dem Westen, von Trainer Helge Hohl getrennt hat. Aachen, ein absoluter Zuschauerprimus in Liga 4. Die hatten das erste Heimspiel vor 27.000 Fans. Sensationell. Wie gesagt, mittlerweile vom Trainer getrennt und Heiner Backhaus ist wohl der Top-Kandidat in Aachen und hat eine Anfrage an den BFC gestellt. Heiner Backhaus hat so mehr oder weniger professionell gesagt, naja, ich habe Vertrag, wenn sich die Vereine einigen, er macht, wie es kommt, und hat aber im Prinzip so ein bisschen darauf gedrängt, dass der Wechsel zustande kommt, und dann hat sich am Freitag noch vor dem Spiel in Greifswald der BFC dazu geäußert, sich von Heiner Backhaus getrennt wegen vereinsschädigendem Verhalten. Ich glaube dann auch folgerichtig, ich denke, da hat sich Heiner Backhaus dann mehr oder weniger daraus gestreikt oder er wollte halt unbedingt nach Aachen. Jetzt sucht der BFC einen neuen Trainer. Ich vermute, dass es so in Richtung André Meyer gehen wird. Vielleicht auch Markus Ziesche von Babelsberg war schon mal auch ein Kandidat beim BFC. Würde ich spannend finden. Mein Tipp wäre jetzt André Meyer. Im Sportforum wird man abwarten. Zu Heiner Backhaus ist nochmal zu sagen, das zweite Mal ein Vereinswechsel mit Geschmäckle. Denn wir erinnern uns gern daran, als er zum BFC kam, stand er eigentlich schon bei den Sportfreunden Lotte im Wort, hat auch schon einen Vertrag unterschrieben und ist davon dann nochmal wieder zurückgetreten, hat den aufgelöst und ist kurzerhand zum BFC gegangen. Also ja, jetzt kein Traditionalist im ersten Sinne, würde ich sagen.
Also die heißeste Stimme der Liga werden wir erstmal nicht mehr in der Regionalliga Nordost hören und weiter beobachten, wer den BFC dann übernimmt. Ist insofern ja auch spannend, als dass der BFC zum einen ja sehr, sehr klar seine Ambitionen artikuliert hat und mit 11 Punkten, aktuell punktgleich mit Energie Cottbus zum Beispiel, auch nicht wahnsinnig schlecht in die Saison gestartet ist. Das heißt, es ist durchaus mal sämtliche Vorbehalte außen vor ein attraktives Los, was du derzeit als Trainer da übernehmen kannst. Fand die Namen, die du uns in den Ring geworfen hast, sehr, sehr spannend und bin gespannt, ob es einer von denen tatsächlich dann auch werden wird. Ich habe dich nach den positiven Überraschungen gefragt, nach 6 Spieltagen. Was sind für dich die negativen Überraschungen?
Wenn man auf die ganze Tabelle blickt, dann muss man sicherlich Carl Zeiss Jena und den Chemnitzer FC dazu nehmen. Ich glaube, von Jena hatten wir uns alle mehr erwartet, du und Toni speziell. Ich glaube, dass Chemnitz ein schweres Jahr voraussteht, hatten wir auch vorhergesagt. Ja, wir haben sie beide auf Platz 11 getippt. Wenn wir jetzt aber auf die aktuelle Tabelle schauen, dann stehen da 2 Punkte und Platz 17 zu Buche. Und das ist dann schon auch alarmierend, glaube ich. Und boah, so hätte ich es nicht erwartet. Und das sind so ein bisschen meine negative Überraschungen. Bei Jena gehst du sicherlich mit, Robi. Was hast du noch?
Ja, die beiden stechen halt heraus, weil wir wussten, dass Zwickau nach dem Monsterumbruch und nach den klammen Kassen, um später nochmal drauf zu sprechen, es schwierig haben wird. Die haben jetzt, glaube ich, gerade sehr, sehr wichtige 3 Punkte geholt gegen die Zweitvertretung vom FC Hansa. Und ansonsten ist es in der Tat so, dass zum einen Chemnitz, aber vor allem Carl Zeiss Jena mit 5 Punkten aus 6 Spieltagen mit Sicherheit nicht zufrieden sein kann, sich jetzt ein bisschen rehabilitiert hat mit einem 3-0 zu Hause gegen Luckenwalde. Aber wir waren uns auch im Vorhinein einig, dass das jetzt auch passieren muss, wenn René Klingbeil weiterhin Cheftrainer bei Carl Zeiss bleiben möchte.
Richtig, und er ist weiterhin Cheftrainer und wie man hört, auch wirklich fest im Sattel. Ich glaube, dass aber Jena diesmal das Quäntchen Glück hatte und Jena hatte vor allem Maxi Kraus. Denn wer das Spiel gesehen hat, gab es eine Phase, speziell nach der Halbzeit, wo der FSV 63 Luckenwalde wirklich richtig nah dran war, hatte 2 Riesen. Eine ganz, ganz große Chance von Clemens Koplin nach Wiederanpfiff herausragend gespielt, über Geißler und Goeth dann quergelegt und den muss er reinschießen, dann steht es 1-1, dann will ich Jena mal sehen. Aber du, am Ende musst du das Spiel gewinnen. Maxi Kraus hängt bei all 3 Toren mit drin. Sicherlich überragender Mann im Paradies und René Klingbeil somit erstmal eine beruhigte Pokalpause für Jena und mal gucken, wie es dann weiter nach oben geht. Robi, wenn wir nochmal auf die Transfers schauen, gab es in Zwickau wahrscheinlich am Ende den Königstransfer, denn der FSV hat sich verstärkt mit dem besten Torjäger aller Zeiten der Regionalliga Nordost, dem Rekordtorschützen. Und der funktioniert, ne?
Und offensichtlich stellt er unter Beweis, dass er das Toreschießen noch nicht verlernt hat. Marc-Philipp Zimmermann, inzwischen 33 Jahre und er knipst weiter fröhlich für den FSV Zwickau, so wie er es in früheren Jahren von 2014 bis Anfang 2017 schon mal getan hat. Das haben ihm viele sicherlich gar nicht so zugetraut. Er hat gegen Erfurt getroffen und jetzt doppelt gegen Hansa getroffen, also schon 3 Hütten gemacht und scheint echt ganz, ganz wichtig zu sein, gerade in seinem Alter, gerade mit seiner Erfahrung und gerade mit dem Monsterumbruch, den ich angesprochen habe. Viele junge Leute beim FSV Zwickau neu dabei und ich glaube, vielleicht sogar, wenn man jetzt mal Davy Frick außen vor nimmt, vielleicht so ein, wie so ein zweiter verlängerter Arm für Rico Schmidt.
Ja, und vielleicht ja sogar auch Kapitän im nächsten Spiel, denn Davy Frick hat sich mal 2 Wochen Urlaub gegönnt. Hatte wahrscheinlich schon gebucht, irgendwie noch eine Woche nach dem Pokal.
Hat sich aber auch größte Mühe gegeben. Also die rote Karte, die war relativ zweifelsfrei.
Boah, fand ich auch schon wieder sympathisch, wie er dann einfach die Binde abmacht, die seinem Kumpel gibt und sagt, ja, okay, also er wusste genau, dass er da zu spät kam. Glaube gar keine böse Absicht, aber es hat einfach mal richtig gescheppert am Mittelkreis. Umso schöner dann immer bei sowas, wenn die eigene Mannschaft dann noch gewinnt. Sehr zum Leidwesen der Hansa-Reserve, die aus meiner Sicht ein gutes Auswärtsspiel gemacht hat und mindestens einen Punkt in Zwickau verdient hätte.
Ganz kurz bei Hansa 2, weil wir sind bei Hansa ja auch über Transfers ein bisschen drüber gehuscht und haben natürlich auch vorrangig auf die Zugangsseite geguckt. Es gab aber last minute noch 2 Abgänge und ich glaube, dass diese Abgänge vorrangig der Zweitvertretung richtig wehtun werden. Pascal Breyer hat sich dann kurz vor Toreschluss noch dem VfB Lübeck angeschlossen, obwohl er gerade erst verlängert hatte, weil er dann, glaube ich, auch gesagt hat, hey, ich möchte schon gerne nochmal dritte Liga spielen. Ich habe dritte Liga noch im Tank. Zweite Liga, in dem Kader werde ich wahrscheinlich wenig auftauchen. Und zum zweiten Till, ebenfalls noch gewechselt, den ich in Erinnerung habe mit einer sehr, sehr schönen Hütte zu Hause gegen Cottbus. Und das sind schon 2 Spieler im erweiterten Zweitligakader, vorrangig für Regionalliga gedacht, die Hansa 2 echt wehtun können, glaube ich.
Da gehe ich komplett mit. Das sind 2 Qualitätsspieler gewesen in einer jungen Mannschaft, die auch so ein bisschen einen Anker bilden. Ich fand auch, Pascal Breyer hat das sehr, sehr engagiert umgesetzt. Du hast ja dann auch Spieler, die von oben runterkommen und diese Rolle vielleicht nicht so annehmen. Ich fand, dass er da ordentliche Spiele gemacht hat, auch wenn er jetzt vielleicht nicht die Quote als Stürmer hatte. Aber na klar, wenn die Tür in Lübeck, das ist ja unmittelbar dann auch in der Nähe von Rostock, nochmal aufgeht, dann willst du die nutzen. Till sieht sich sicherlich dann zu höheren Berufen, aber eine Schwächung für Hansa. Wiederum sage ich auch dann vielleicht die Chance, wieder für junge Spieler sofort nachzulegen. Und brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen um die Truppe von Trainer Kevin Rodewald, die das ordentlich machen, auch wenn es die Punkteausbeute bisher noch nicht richtig zeigt. Robi, es gibt noch Ärger um den Termin im Thüringen-Derby. Da habe ich noch nicht so viel mitbekommen. Hol mich und die ZuhörerInnen mal bitte ins Thema.
Ja, Hintergrund des Ganzen, das Thüringen-Derby zwischen Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena ist auf einen Samstag angesetzt worden. Es ist natürlich das absolute Topspiel und beim MDR leckt man sich natürlich auch die Finger danach und freut sich auch, das zu übertragen. Der Haken an der Sache ist nur, dass das nicht gerade ein Vorteil ist für die Klammkassen der Vereine im Fußball-Osten. Die würden ja denken, hey, ist doch super und man hat mehr Aufmerksamkeit und so weiter. Aber wir konnten da auch Aussagen hören vom Erfurt-Boss von Franz Gerber, der da sehr sauer war über diese Ansetzung, weil er sagt, diese ganzen Live-Übertragungen, er hat das mal hochgerechnet, kosten Rot-Weiß Erfurt 350.000 Euro pro Saison. Zum einen sind die Auflagen höher und zum anderen, und das ist eine relativ logische Schlussfolgerung, weil bei Live-Spielen einfach weniger Leute dann ins Stadion gehen. Deswegen gab es da ganz viel Beef, weil die Fernsehgelder, die dann im Ausgleich bezahlt werden, gerade in der Regionalliga Nordost auch nicht gerade großzügig sind. Das ist der Hintergrund des Ärgers.
Es steht ja jedem frei, aufzusteigen und dann die Magenta-Gelder zu bekommen, Robi, oder?
Und ich glaube, Rot-Weiß Erfurt hat das auch ganz klar auf die Agenda und bisher stehen sie ja mit diesem Unterfangen auch sehr, sehr gut da, um nicht zu sagen, sie stehen am besten da, sie sind Spitzenreiter vor der Länderspielpause und wir sind gespannt, ob man diesen positiven Trend weiterführen kann.
Kein Bier, keine Dusche, aber danach ein Rotkäppchen-Sekt.
Basti, was war sonst noch so? Und ich möchte gerne starten mit einer Frage, die mich schon ein bisschen länger umtreibt, wo ich einfach deine Meinung gerne hätte. Und zwar in der dritten Liga, ist jetzt nicht ein explizites Ostthema, haben wir gerade mit Pfeiffer in Lübeck und Unterberger in Haching 2 Trainer ohne Lizenz. Und ich krieg's ja bei dir immer mit, du gerade der A-Plus-Lizenz am Ackern bist und wie viel Blut, Schweiß und Tränen da auch reinwandern. Wie denkt man über die beiden Trainer, die aktuell ohne Lizenz agieren? Und dann gibt's ja auch noch ein Statement aus Haching von Manni Schwabel, der ja gerne mal polarisiert, der gesagt hat, ja, er hat dem Unterberger sein Wort gegeben, dass er hier trainiert und er ist auch gerne bereit, die dann auferlegte Strafe zu zahlen. Aber zurück zu meiner Ursprungsfrage, Basti, wie denkst du dazu?
Ja, Robi, das ist natürlich ein sehr, sehr polarisierendes Thema, was mich dann oder uns im Kurs dann auch immer mal diskutieren lässt. Es gibt diese Auflagen und die sind natürlich auch auf der einen Seite einzuhalten. Das sind Regeln und jeder hat ja so eine gewisse Zielsetzung dann auch. Und wenn man sich dann halt zu spät oder vielleicht auch gar nicht um seine Lizenzen kümmert, dann ist man halt limitiert. Ich würde aber noch unterscheiden in den beiden Fällen. Beim Hachinger Trainer Marc Unterberger ist es so, der hat schon seit Jahren die A-Lizenz, war jetzt im LZ und speziell in der U19 auch sehr erfolgreich. Und als klar war, dass Sandro Wagner geht, hat Manni Schwabel ihm diese Mannschaft versprochen. Plus, du musst sehen, dass Marc Unterberger sich schon 2 bis 3 Mal, glaube ich, für den Fußballlehrer beworben hatte, schon beim Assessment Center war und dann keinen Platz bekommen hat. In diesem Zusammenhang finde ich eine Strafe unangemessen, denn es gibt auch viele oder einige Kollegen, die dann ins Ausland gehen und in 3 Wochen einen Schein irgendwo machen, gibt's alles für vielleicht nur die Hälfte des Geldes. Und dann haben sie den Fußballlehrer oder die Pro-Lizenz. Das hat Marc Unterberger nicht gemacht. Deswegen sehe ich es hier kritisch, einfach eine 6-stellige Strafe dann auch an Unterhaching auszusprechen. Bei Lukas Pfeiffer ist es so ein bisschen was anderes. Der hat aktuell jetzt, startet erst mit seiner A-Lizenz. Und ich glaube, dass du sogar, es ist in der Regionalliga Nordost so, dass du eine A-Lizenz für die Regionalliga brauchst. Da war es scheinbar schon eine Übergangslösung. Jetzt ist er in die Liga aufgestiegen. Ich finde, wenn man eine A-Lizenz hat und in die dritte Liga aufsteigt, sollte man in die Pro-Lizenz kommen automatisch. So war es auch bei Victoria-Coach Benedetto Muzzicato. Aber in diesem Fall ist es, ja, da sehe ich jetzt auch eine Strafe dann schon für angemessen. Und da war der junge Mann, der sicherlich ein Top-Trainer ist, ja, für 32, die Mannschaft, also so einen Verein wie Lübeck in die dritte Liga zu führen, aller Ehren wert. Aber ja, die Lizenzausbildung hat er dann stiefmütterlich behandelt und wird jetzt da irgendwie versuchen, dann durchzukommen. Aber das hätte aus meiner Sicht verhindert werden müssen, auch vom Verein.
Ja, für mich ist dann auch so ein bisschen, wenn du als Verband viel in die Trainer investierst, vermeintlich, und dann auch das Lizenzkonzept auch revolutionierst, dann führst du es ja ein bisschen ad absurdum, wenn du sagst, na ja, aber links und rechts sind dann eigentlich schon immer noch genügend Schlupflöcher, um auch ohne die Lizenzen dahin zu kommen. Und ich finde, das wird dann auch den Leuten wie dir dann nicht gerecht, die eben da viel Arbeit reinstecken. Also ich bin gespannt, wie sich das entsprechend weiterentwickelt im Saisonverlauf.
Robi, was hast du noch gefunden?
Was ich noch gefunden habe, ist eine Statue. Eine Statue für Ede Geier in Cottbus. Packen es euch mal in die Shownotes. Aber ja, tatsächlich, ich kann mich entsinnen, dass es in Dresden, du weißt es, Basti, da gibt es ja diese Ehrenspielführer, die dort entsprechend im Stadion sehr, sehr groß hängen. Gab es viel Diskussion um Ede Geier und das hängt vorrangig mit seiner politischen Vergangenheit zusammen. Aber in Cottbus hat er sich ohne Frage ein Denkmal verdient und jetzt auch bekommen. Es gibt jetzt seit kurzem eine Statue von Ede Geier am Stadion der Freundschaft.
Die gibt es, war sehr überraschend, am Rande des Open Airs von Alexander Knappe, der ein Konzert im Stadion gegeben hat, wurde diese Statue enthüllt. Sieht auch gut aus, wirklich, muss ich sagen. Ist gelungen. Ede Geier war auch selbst vor Ort. Große Ehre, ich glaube, auch vollkommen verdient, denn er wird immer der sein, der zuerst Energie Cottbus in die Bundesliga geführt hat, der sie dort gehalten hat und der aus diesem Fußballstandort Cottbus wirklich eine deutschlandweit bekannte Stadt gemacht hat. Dementsprechend hat er das absolut verdient. Ich glaube, es ist noch gar nicht ganz genau geklärt, wo die Statue hinkommt, ob vors Stadion oder jetzt ins Museum. Denn da gibt es auch einen ganz Verrückten, der das Energiemuseum betreibt, wo wirklich tausende Ausstellungsstücke drin sind. Wahnsinnssache. Mal gucken, ob die Statue dann wirklich da landet oder vorm Stadion. Sieht auf jeden Fall gut aus und hat Ede Geier, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen am Samstag.
Was uns auch sehr gut gefallen hat und was wir über die vergangenen Wochen mehrfach begleitet haben, ist die Faninitiative, die Crowdfunding-Initiative des FSV Zwickau. Fußball gehört den Fans. Das hat sehr, sehr weite Kreise gezogen. Es ist eigentlich kein Fußballwochenende vergangen, wo wir kein Banner irgendwo gesehen haben. Es hat sogar internationale Kreise gezogen. Es ist eine wahnsinnig tolle Aktion. Wir hatten vor ein paar Wochen auch Rüdiger Harzer, einen der Initiatoren, bei uns zu Gast. Und sie haben das Unglaubliche möglich gemacht. Diese Woche haben sie tatsächlich die magische Schallmauer und das Funding-Ziel von 500.000 Euro erreicht. Das ist gar nicht in Worte zu fassen und auch in Zwickau ist man wahnsinnig überwältigt davon. Wirklich eine ganz, ganz starke Aktion, falls ihr davon noch nicht mitbekommen habt. Schaut's euch gerne mal an. Wir packen euch nochmal den Link dazu in die Shownotes. Am Sonntag endet die Aktion. Bis dahin könnt ihr noch aktiv werden und auch spenden. Wir haben uns ja auch mit einem kleinen Beitrag entsprechend beteiligt und wie bereits angekündigt, wir haben ein Niki für euch erstanden, der Aktion, was wir hier auch verlosen, sobald es vorliegt. Und ja, Grüße gehen raus an Rüdiger Harzer, der uns auch freundlicherweise eingeladen hat, weil man bleibt auch kreativ und wird am heutigen Freitag die ganze Aktion mit einem glorreichen Abschluss feiern und es wird den sogenannten E5 Kurvenchor geben. Ein ganz besonderes Konzert mit Liedern aus der Kurve für die Menschen aus der Kurve. Also wirklich eine ganz, ganz coole Aktion. Zieht's euch mal rein und wir werden den Weg auf jeden Fall weiter begleiten. Ist, glaube ich, etwas, was es so im Fußball in Deutschland noch nicht gegeben hat und was, glaube ich, sinnbildlich sein kann oder ein Vorbild sein kann, vielleicht für viele andere Orte. Also Gratulation nochmal an alle, die an dieser Aktion beteiligt waren und für euch nochmal der Aufruf. Schaut's euch gerne mal an in den Shownotes. Sehr, sehr coole Aktion.
Robi, ich habe noch was Cooles entdeckt und zwar, dass beim 1. FC Köln aktuell 3 sächsische Torhüter das Torwarttrio bilden. Auch nicht selbstverständlich beim FC. Wir haben den FC letzte Woche thematisiert um Flo Wirtz und Matze Heidrich. Jonas Nickisch, geboren in Dresden, kam über die RB-Jugend jetzt als dritter Torwart, spielt vornehmlich in der U23. Ja, und oben gibt's das Duo Marvin Schwebe, Philipp Pentke. Schwebe gebürtig zwar aus Hessen, aber dann lange Zeit bei Dynamo Dresden gespielt. Ja, und Philipp Pentke ist aus Freiberg und war, so kenne ich ihn auch noch, lange Zeit beim Chemnitzer FC. Also 3 Sachsen hüten das Geißbock-Tor.
Und dann haben wir zum Schluss noch, wie wir es ganz gerne mal tun, die eine oder andere Empfehlung. Und diesmal wollen wir auch euch ans Herz legen. Und Basti, du hast es, glaube ich, auch schon komplett gesehen. Eine Doku zu 60 Jahre Bundesliga, kommentiert von Bela Reti.
Habe ich gesehen. Musst du gucken, auch für euch da draußen ist sehr kurzweilig. Viele schöne Tore, paar Geschichten um die Bundesliga und dazu die Stimme von Bela Reti ab und zu. Das hat Bock gemacht und gab nicht mal zu Hause Ärger von der Mitschauerin.
Das ist immer ein gutes Zeichen auch für die Qualität der Dokumentation. Und mit der Qualität der Dokumentation haben wir auch einen fantastischen Übergang gefunden zu dem Ende der heutigen Folge. Basti, aber ich möchte dich trotzdem noch mal kurz fragen. Wir haben es gesagt, es steht die Länderspielpause an und die deutsche Nationalmannschaft, die viel gescholtene deutsche Nationalmannschaft, wo jetzt auch am heutigen Freitag die Amazon Prime Doku rausgekommen ist über den nicht ganz so wahnsinnig erfolgreichen Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022, spielt am morgigen Samstag gegen Japan. Und dann am Dienstag in Dortmund gegen Frankreich. Ich möchte einfach nochmal kurz hören, Basti, was glaubst du, wo stehen wir? Wie werden die Länderspiele ausfallen?
Samstag gegen Japan, Dienstag gegen Frankreich und dann kommt Klopp oder Nagelsmann.
Okay.
Das war das Erste, was mir in den Sinn kam. Es würde mich sehr wundern, wenn es irgendwie jetzt gerade diesen Turnaround gibt. Ich würde es mir irgendwie wünschen für alle Beteiligten, weil es natürlich gerade für das Meckerland Deutschland cooler wäre, wenn es einfach wieder positive Nachrichten gibt. Ich glaube, mit der Nachnominierung für Thomas Müller, ich meine nichts gegen Thomas Müller, aber es hat jetzt mir nicht so den Schub gegeben und großes Verständnis nach auch der Müller-Leistung am Samstag gebracht. Schwierig. Hab gerade überlegt, ob ich die Spiele schaue. Keine Ahnung. Wenn nichts Besseres kommt, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt diese Spiele mir groß vornehme zu schauen oder da Lust drauf habe.
Ja, leider Gottes ist diese Auffassung, die du gerade darstellst, und du bist ja, wie man weiß, ein grundsätzlich sehr, sehr sport- und fußballaffiner Mensch. Ich glaube, diese Grundstimmung ist leider im Land aktuell weit verbreitet. Und das ist ein großes Problem. Und diesen Bock kannst du mit allen Hintergrundquerelen kannst du wirklich nur mit sportlichem Erfolg umstoßen. Und um nochmal das Müller-Thema aufzugreifen, es zeigt auch nochmal, welches wahnsinnig große Problem Deutschland auf der Neun hat. Wir haben es thematisiert, der Fußball-Osten hat kein Problem auf der Neuner-Position. Wir haben letzte Woche oder in der vorletzten Woche die Wiedergeburt des Neuners gefeiert. Und wir sind sehr gespannt, welcher Neuner am Wochenende und in der kommenden Woche für die Nationalmannschaft funktioniert. Vermutlich keiner, aber ihr hört uns auch am kommenden Freitag wieder. Wir wünschen euch ein tolles Länderspielwochenende. Atmet mal durch und dann geht's weiter hier im Fußball-Osten und mit Niki Tacker. Sportfrei.
Niki Tacker, der Podcast im Fußball-Osten mit Robert Hofmann und Sebastian König.